Also in Kapitel 14 haben wir letztes Mal gesehen, dass Paulus die Geschwister in Rom ja, ermutigt und ihnen auch ganz klar sagt, dass es ganz wichtig ist, dass sie, ja, dass sie offen sind und dass sie schwache Geschwister aufnehmen in ihre Gemeinde. Geschwister, die schwach sind. Und Paulus sagt es hier eigentlich sehr eindeutig mit den schwachen Geschwistern, meint er Geschwister, die gesetzlich sind, die nicht diese Freiheit in Christus haben und nicht so ja, in dieser Freiheit des Glaubens wandeln wollen oder können. Das können Geschwister gewesen sein aus jüdischem Hintergrund, die, ja, die sich zu Jesus bekehrt haben, aber nicht ihre Essensvorschriften loslassen konnten oder wollten. Es können Geschwister gewesen sein, die ganz jung im Glauben waren. Oder einfach Geschwister, die auf Nummer sicher gehen wollten, zum Beispiel was das Fleisch anging. Wir haben ja gelesen, oder wir wissen, dass es in Rom auch um Götzenopferfleisch ging. Also um Fleisch, was auf dem Markt gekauft wurde, was eventuell vorher aber einem Götzen geopfert wurde. Und viele Christen oder manche Christen konnten damit nicht, wollten das Fleisch nicht essen, konnten damit nicht so... Ja, diese Vorstellung, dass dieses Fleisch vorher einem Götzen geopfert wurde, das wollten sie nicht auf dem Teller haben, konnten sie nicht runterkriegen. Das hat ihnen den Appetit verschlagen sozusagen. Paulus sagt zu den Starken in der Gemeinde, nehmt die Geschwister auf, weist sie nicht ab, denn Jesus hat sie auch aufgenommen und uns aufgenommen. Und dann sagt er was Wichtiges, nehmt sie auf, aber nicht, um dann die ganze Zeit darüber zu diskutieren, ob man jetzt Fleisch essen darf oder nicht. Nehmt sie erstmal auf, zur Ermutigung, zur Erbauung. Er sagt, 14 Vers 1, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Darum soll es nicht in erster Linie gehen. Wenn schwache Geschwister bei uns sind, geht es nicht in erster Linie darum, über zweifelhafte Fragen mit ihnen zu streiten. Sondern sie aufzubauen und sie zu ermutigen. Vielleicht dafür einfach zu beten, dass sie frei werden in Jesus. Dass sie vielleicht Zwänge die oder eine Vorsicht, die ihnen Freude nimmt in Jesus, dass sie vielleicht weichen. Aber nicht in erster Linie, um mit ihnen zu diskutieren. Und diese zweifelhaften Fragen, es ist gar nicht so leicht, das zu übertragen, vielleicht auf unsere Zeit. Ich weiß nicht, Götzenopferfleisch habe ich jetzt noch nicht im Supermarkt an der Fleischtheke gesehen. Wer weiß, was der Metzger so macht, aber gut, das ist heute nicht mehr so das Thema, ja, dass ich im Supermarkt aus Versehen Götzenopferfleisch kaufe. Aber Paulus spricht ja hier auch noch die Feiertage an, ja, den Sabbat, verschiedene andere jüdische Feste, wo manche Geschwister gesagt haben, die müssen wir unbedingt halten oder ja, die müssen wir halten. Und andere haben gesagt, ich feiere das jeden Tag, weil Montag kann ich das genauso feiern, Dienstag auch. Gott hat die ganze Woche gemacht und Gott liebt mich die ganze Woche über und ich feiere Ostern, kann ich jeden Tag feiern. Ne? Brauche ich diesen Feiertag nicht. Und das ist vielleicht auch, was wir so ein bisschen, eine zweifelhafte Frage in der Christenheit heute oder unter den Gemeinden, der Kirchenkalender sozusagen. Sollen wir Weihnachten feiern? Und wenn ja, wie sehr sollen wir es feiern? Sollen wir es so richtig zelebrieren? Oder sollen wir den Ball flach halten und sagen, ja, heute ist ja eigentlich Weihnachten, aber es ist auch ein Tag wie jeder andere. Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, wie sehr sollen wir diese kirchlichen Feste, wie sehr sollen wir uns an diesen Tagen fixieren? Der eine sagt, ja, Ostern ist für mich total wichtig, dieser eine Tag. Da nehme ich mir schon immer Zeit, irgendwie, um wirklich darüber zu meditieren, was Jesus da, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Das sagt der eine für sich. Und Paulus sagt hier auch in 14, das ist gut. Dann mach es und Gott zur Ehre. Nimm dir diesen Tag. Denk darüber nach. Oder der eine sagt, ja, ich halte den Sabbat. Das ist für mich ganz wichtig. Sagt Paulus, okay, für dich ist das ganz wichtig, dann tu es auch, wenn es Gott zur Ehre ist. Aber versuch nicht deine Geschwister die ganze Zeit damit irgendwie auch in diese Sabbatfeier reinzubringen. Deine Geschwister sind vielleicht in der Freiheit und sagen, jeder Tag ist für mich Sabbat. Ich ruhe die ganze Woche im Herrn, wenn es mal so wäre. Aber ja, jeder Feierabend, ich kann immer zu Gott kommen und immer in seinen Frieden kommen. Also, und da sagt Paulus, okay, du selber sei ganz überzeugt von dem, was du in dieser Frage für dich mit Jesus denkst. Und das ist eigentlich Kapitel 14. Und Paulus sagt im Grunde, Leute, nehmt Rücksicht aufeinander. Dann am Ende von Kapitel 14, nehmt Rücksicht. Und gerade an die Starken sagt er, achtet auf die Schwachen. Nehmt Rücksicht auf die Schwachen. Gut, und da schließt er jetzt in Kapitel 15 auch gleich an. Ah, da ist die Uhr. Da sagt er, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Hier taucht so ein bisschen die Frage auf, oder könnte man stellen, wofür lebe ich? Wofür hat Gott mir mein Leben geschenkt, gegeben? Wofür ist das da, diese 70, 80 Jahre? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Und als Christen würden wir sagen, ja, es hat einen Sinn. Atheisten würden vielleicht sagen, es hat keinen Sinn. Es ist Zufall und ja, es ist so, also leb es. Wir würden sagen, nee, Gott hat mir das Leben geschenkt und auch aus einem bestimmten Grund. Und da könnten wir genau an dieser Stelle drüber nachdenken, aus welchem Grund. Und Paulus sagt eigentlich hier, um deinem Bruder zu gefallen. Das Leben in der Gemeinde, aber auch so, dein Leben, ist nicht für dich selber da, sondern für den anderen. Für, wenn du verheiratet bist, zum Beispiel für deine Frau. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Also wir Starken, die wir in der Freiheit leben, die wir im Vertrauen leben, in dieser Freiheit, die Jesus uns gibt, wir sind verpflichtet. Und das ist wichtig. Das ist eine Pflicht, die Gott uns hier gibt, Rücksicht zu nehmen auf die Schwachen. Wir sollen ihre Schwachheiten tragen oder die Schwachheiten der Kraftlosen, das Unvermögen sozusagen. Und das ist unsere Herausforderung immer wieder. Und dann sagt er zum Schluss, wir sollen das tragen und nicht uns selbst gefallen. Selbstgefällig. Sind wir selbstgefällig? Leben wir unser Leben für uns oder für den anderen? Können wir zurückstecken in unserem Leben? Können wir unsere Zeit anderen zur Verfügung stellen? Wir wollen uns nicht selber gefallen, sagt Paulus. Oder du hast dein Leben nicht, um dir selber zu gefallen. Die Zeit, die du hier auf Erden bist. Und was meint das mit dem selber Gefallen? Das heißt nicht unbedingt, dass ich mich, also vielleicht auch, dass ich dem anderen gefallen soll, indem ich mich vielleicht schick mache und schön mache und gut aussehe. Aber es geht mehr darum, denke ich, mir selber gefallen, anderen gefallen. Richte ich mir mein Leben so ein, dass es mir gefällt und dass ich mich gut fühle die ganze Zeit und dass es mir immer gut geht, dass ich immer Spaß habe? Oder richte ich mein Leben, versuche ich zumindest mein Leben so einzurichten, ja, dass andere auch Freude daran haben, dass ich da bin. Dass andere das schön finden, dass ich da bin. Dass ich meine Geschwister segnen kann. Das ist das Gefallen. Ich will mir nicht selber gefallen. Ich will Kirsten gefallen. Ich will Judith gefallen. Jetzt sage ich nur Frauen. Ich will auch Peter gefallen und Sigi. Ja. Ich möchte, dass es euch gut geht mit mir. Und ihr möchtet genau dasselbe, dass es mir gut geht mit euch. Und dass ich, wenn Sigi da ist, dann freue ich mich, weil es ein Segen für mich ist. Weil, ja, Sigis Anwesenheit ist schön. Es ist gut mit ihm. Ne? Mal hat er eine Ermutigung, mal eine Ermahnung. Aber es ist gut. Und Sigi gefällt mir. Er gefällt nicht sich selbst, er gefällt mir. Wir sollen uns nicht selber gefallen. Wir leben nicht für uns selbst. Wir sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Es würde uns besser gefallen, diese Schwachheiten nicht zu ertragen. Ne, sind wir mal ehrlich, das ist anstrengend. Das ist, macht nicht immer Spaß, auf andere einzugehen oder Rücksicht zu nehmen oder seine eigenen Bedürfnisse, die vielleicht gut sind. Das Bedürfnis nach einem Stück Fleisch. Das Bedürfnis nach einem Bier heute Abend. Was man hat, aber man weiß, ja, Bruder XY da drüben am Tisch, der mag das nicht so gerne mit Alkohol und so. Da fühlt er sich nicht wohl, wenn andere in seiner Gegenwart trinken. Okay, dann muss ich es wohl leider lassen. Schade, wäre schön gewesen. Aber okay, ich trinke zu Hause dann Bier. Wir sind verpflichtet zu dieser Rücksichtnahme. Und es gefällt uns nicht immer. Aber es gefällt den anderen. Das dient dem anderen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten, schreibt er in Vers 2, zum Guten und zur Erbauung. Und das ist ein göttliches Prinzip. Jeder von uns gefalle dem Nächsten und nicht sich selber. Und das hat Gott so eingerichtet. Obwohl wir alle eigentlich ganz anders ticken von Natur aus. Wir sind selbstsüchtig von Natur aus. Wir sind selbstgefällig von Natur aus. Wir sind egozentrisch. Wir sind selbstsüchtig vielleicht sogar. Wenn es hart auf hart kommt, ist da eine richtige Sucht, uns selbst zu befriedigen. Alles für uns selbst zu machen. Aber Gott hat unser Leben nicht für Selbstbefriedigung geschaffen. Ich meine das jetzt nicht sexuell. Auch, aber nicht nur. Unser Leben ist nicht für Selbstbefriedigung gedacht. Gott selber hat nie, also das Prinzip der Selbstbefriedigung, das ist nicht Gottes Prinzip. Lass uns mal, lass uns mal überlegen. Gott oder Selbstbefriedigung, wenn ich für mich selber lebe, wenn ich mir selbst gefalle, dann ziehe ich mich zurück in mein kleines Schneckenhaus und lebe für mich alleine. Aber das möchte Gott nicht. Gott möchte mich rauslocken aus meinem kleinen Schneckenhaus und sagen, hey, da sind noch andere. Denen sollst du gefallen. Und die sollen dir gefallen. Und ihr sollt einander gefallen. Und das ist gut, denn Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Gott mag Gemeinschaft. Gott ist kein Gott der Einsamkeit und Zurückgezogenheit und ja, der Ich-Bezogenheit. Denn Gott selber ist nicht so. Gott selber ist die Dreieinigkeit. Fangen wir doch mal da an. Gott selber in sich ist schon Gemeinschaft sozusagen. Gott hat mit sich selber Gemeinschaft. Das klingt ein bisschen komisch. Aber darin sehen wir doch schon Gemeinschaft in Gott selber. Gucken wir mal weiter. Also Gott ist wirklich kein Gott der Einsamkeit, wenn man sich das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Also er ist dreieinig. Er liebt die Gemeinschaft mit dem Menschen. Er hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Zweitens. Und was macht er dann mit dem Menschen? Er sieht, der Mensch, Adam, ist einsam und alleine. Und das ist nicht gut, sagt Gott. Denn ich mag keine Einsamkeit. Also schafft er Adam eine Eva, damit Adam nicht mehr alleine ist. Für die Gemeinschaft. Weil Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Also er schafft den Menschen zur Ehe hin, zur Gemeinschaft. Gott schafft den Menschen auf Freundschaft hin. Dass er Freunde findet, dass er nicht alleine ist. Zur Ehe, zur Freundschaft. Jesus, gucken wir uns Jesus an. Jesus ist nicht alleine als einsamer Wolf durch Israel getigert. Was er hätte tun können, warum nicht? Jesus ist nicht alleine durch Israel gelaufen und hat das Evangelium verkündigt, sondern er wollte, er hat berufen. Er kam an und hat gesagt, folge mir nach. Das waren nicht einfach irgendwelche Groupies, die ihm gefolgt sind, irgendeine Anhängerschaft, sondern er hat aktiv gesagt, kommt mit Leute, kommt mit dazu, geht mit mir, folgt mir nach. Gemeinschaft, lass uns das zusammen machen. Ich bin hier nicht da, um das in Einsamkeit zu erledigen oder alleine. Also Jesus zieht zusammen mit seinen Jüngern durch das Land. Als Jesus geht, sagt er, Leute, ich lasse euch nicht alleine, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Wenn ich weg bin, dann gebe ich euch einen Ersatz, damit ihr Gemeinschaft haben könnt mit Gott. Und letztendlich, ja, erschafft Gott die Gemeinde. Und was ist die Gemeinde? Selbst die Gemeinde ist nicht einsam. Selbst die Gemeinde als Wort oder als Leib ist der Leib Christi, ist die Braut Christi. Also selbst die Gemeinde steht nicht alleine da, sondern da ist ihr Bräutigam, um Gemeinschaft mit ihr zu haben. Also es ist völlig klar, das göttliche Prinzip ist Gemeinschaft und nicht Einsamkeit. Deswegen, was Paulus hier schreibt, das passt einfach ins Bild Gottes. Jeder von uns gefalle dem Nächsten, zum Guten zur Erbauung, weil Gottes Wille Gemeinschaft ist. Deswegen sollen wir nicht, Sigi sagt ja immer diesen schönen Spruch und bringt er manchmal in irgendwelchen Andachten, ja, wenn jeder für sich selber sorgt, dann ist ja an alle gedacht. Oder wenn jeder an sich denkt, dann ist ja für alle gesorgt. Theoretisch stimmt das, ja. Wenn jeder Mensch nur an sich denken würde, wäre für jeden Menschen gesorgt. Von ihm selber. das könnte ja eigentlich klappen. Ne? Warum nicht? Dann hat jeder die Verantwortung für sich selber, ganz alleine, und muss gucken, was er daraus machen will. Aber so hat Gott das nicht vorgesehen. So hat Gott uns einfach nicht vorgesehen. Wenn jeder für den anderen sorgt, dann ist auch an alle gedacht. Also das funktioniert genauso und das ist göttlich. Das ist sein Prinzip. Jeder von uns gefalle dem Nächsten. Okay, jetzt könnte man sagen, wir Starken, ja, wir Freien. Wenn wir uns jetzt immer nach den Schwachen richten, in der Gemeinde, sagen wir mal unsere Gemeinde, da sind so ein paar Schwache, so ein paar Gesetzliche, so ein paar Strenge, ein paar Geschwister mit einem sehr eingeschränkten Blick, die einfach vieles überhaupt nicht mitmachen wollen oder können oder irgendwie die ganze Sache relativ verklemmt sehen. Ja? Wenn wir uns jetzt immer nach diesen zwei, drei Geschwistern richten, also als ich in Lippstadt war, kam auch eine Schwester aus der Gemeinde und meinte, ja, das war toll, die Predigt und alles, aber ich komme auch aus so einer Gemeinde und da ist das wirklich so, wenn da einer was sagt, zum Beispiel, ihm gefällt das nicht, dass die Frauen Hosen tragen, dann haben nächsten Sonntag alle Röcke an, um ihn nicht zu provozieren, um Rücksicht auf ihn zu nehmen. Und sie meinte, das kann doch nicht sein, Stefan, dass das so funktioniert, weil dann bestimmen ja diese paar schwachen gesetzlichen Brüder die ganze Gemeinde und tyrannisieren sie. Das ist so eine Art Diktatur der Schwachen dann auf einmal. Und die Gemeinde, die eigentlich in Freiheit angefangen hat, ist auf einmal komplett, bums, gesetzlich, hat jegliche Freiheit verloren. Ist wieder voll drin in diesen Traditionen, in diesen ungesunden, naja, Misstrauen oder Fehlen am Vertrauen. Hat Paulus das so gemeint? Ich glaube nicht. Nein, hat er nicht so gemeint. Abgesehen davon, dass wir das als Gemeindeleitung in der Koinonia auch niemals so zulassen würden, hoffentlich, dass einzelne gesetzliche Brüder irgendwie komplett den ganzen Laden umschmeißen und auf einmal Kopftücher einführen und Röcke und alle nur noch Vegetarier sein dürfen und so. Ganz abgesehen davon. Paulus hat auch nicht immer allen gefallen. Paulus hat auch nicht immer nur Rücksicht genommen. Es gab Momente in Paulus' Leben, da hat er gesagt, es ist mir jetzt gerade egal, ob ich euch gefalle, aber ich sage das jetzt. Lass uns mal Galater 1 lesen. Zum Beispiel. Galaterbrief, Kapitel 1. Paulus hat das sogar sehr in Frage gestellt, ob man immer alles den Menschen zuliebe, also immer nach der Nase der Menschen machen sollte. Immer so, wie es ihnen gerade gefällt. Und hier sagt er, nee, das mache ich nicht. Er sagt hier, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Oder suche ich den Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Krass, eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Hier im Römerbrief sagt er jetzt, wir sollen den Menschen gefallen, unserem Nächsten gefallen. Hier sagt er jetzt, wenn ich meinem Nächsten gefalle, bin ich kein Knecht Christi mehr. Okay, lass uns zurück zu Römer. Also anscheinend müssen wir manchmal unserem Nächsten auch nicht gefallen. Ja, anscheinend müssen wir manchmal unserem Nächsten sogar missfallen. Gott zuliebe. Wir müssen Gott gefallen und das gefällt manchmal unserem Nächsten nicht. Und ich denke, es wird hier klar, weil Paulus in 15 das Ganze verknüpft. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Also er sagt nicht, jeder von uns gefalle dem Nächsten, Punkt, sondern zum Guten und zur Erbauung. Jetzt könnte man denken, zum Guten und zur Erbauung heißt, wenn ich meinem Nächsten immer gefalle in allem, was er will, dann erbaut ihn das und tut ihm das gut. Wenn man da jetzt mal eine Minute drüber nachdenkt, sagt man, nee. Das tut ihm nicht immer gut. Denn mein Bruder hat manchmal komische Ideen. Und das tut ihm nicht gut, wenn ich sofort darauf einsteigen würde und das alles sofort danach mache. Das würde ihm nicht gut tun. Und ich finde das gut. Ich denke, so meint er das auch. Wir Starken müssen manchmal drüber nachdenken. Dient das ihm jetzt wirklich zum Besten, wenn ich jetzt nur noch Röcke trage, jeden Sonntag? Ist es wirklich, erbaut es ihn? Tut es ihm gut? Ist es wirklich heilsam für ihn und sinnvoll? Also Paulus fordert uns auch heraus, in der Rücksichtnahme auch trotzdem nachzudenken und zu beten und zu überlegen, ob das unserem Bruder wirklich zum Besten dient. Ich habe hier ein gutes Zitat eigentlich gefunden. Hier schreibt ein sehr schlauer Mann, dessen Namen ich jetzt nicht aufgeschrieben habe: Die Ermahnung, dem Nächsten zum Guten und zu seiner Erbauung zu gefallen, bedeutet nicht, sich jeder Laune zu fügen, die die Schwachen zum Besten geben. Dafür hat Paulus niemals Partei ergriffen. Also, drüber nachdenken und kurz überlegen. Trotzdem Rücksicht nehmen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also Jesus ist hier ja, in dieser Sache, dem anderen zu gefallen, unser Leben dem anderen hinzugeben, nicht an uns selbst zu denken, sondern erstmal an den anderen zu denken. Darin ist Jesus unser großes Vorbild. Es fängt an bei seiner Geburt. Wo wird er geboren? In einem Stall? Vielleicht bei Tieren? Sehr ärmlich, nichts Großes. Seine Willkommensfeier, okay, sind ein paar Hürden. Das ist irgendwie schön und romantisch, aber wahrscheinlich nur auf unseren Gemälden und Bildern und Filmen. Es ist nichts Großes. Kein großes Land, kein großer Palast, keine Königsfamilie in dem Sinne. Da fängt es doch schon an, dass Jesus nicht sich selber, er hat nicht das Seine gesucht in dem Ganzen. Er hat nicht seinen Vorteil gesucht in dem Ganzen. Was er gesucht hat, war die Gemeinschaft, die er herstellen wollte. Also und sein gesamtes Leben hat er nicht das Seine gesucht. Er ist nicht mit den 12 gezogen und hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will mich an euch erquicken. Okay, das würde vielleicht Graf Dracula sagen. Ja, und tatsächlich, er würde es sagen. Jesus, wir sind nicht seine Jünger, damit er uns aussaugt und irgendwie uns die Kraft raubt und weil er sich daran irgendwie ergötzen kann oder selbst bereichern könnte an dieser Gemeinschaft. Jesus kann sich an dieser Gemeinschaft mit uns nicht selbst bereichern. Er genießt es, er findet es schön, aber wir sind nicht seine Jünger, damit es ihm gut geht, sondern er ist da, damit wir Leben finden können. Also sein ganzes Leben war Hingabe. Lass uns Philipper 2 lesen, ihr kennt das ja alle. Trotzdem eine herrliche Stelle. Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und wir wissen, Jesus ganzes Leben war nur für andere da. Sein ganzes Leben war er für andere da. Anderen zu gefallen, uns zu gefallen, uns zum Segen, uns zu dienen. Gut, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Diese Einmut ist Paulus so wichtig. Und trotzdem sagt er, dieser Einmut heißt nicht, dass wir alle zweifelhaften Fragen gleich beurteilen oder dass jeder komplett gleich lebt. Sondern diese Einmut ist einfach die Einmut in der Liebe zu Jesus Christus. Einmut heißt nicht, dass alle in der Gemeinde den Sabbat halten müssen und sich darauf einigen müssen. Es kann sein, dass Kirsten den Sabbat hält, also sagt, Samstag mache ich gar nichts oder Sonntag mache ich gar nichts. Das brauche ich einfach für mich, diesen einen Tag, wirklich komplette Ruhe. Das heißt aber nicht, dass wir das alle machen müssen. Und trotzdem sind Kirsten und ich eins. Trotzdem können wir in der Gemeinde zusammenkommen und Jesus anbeten. In diesen zweifelhaften Fragen können wir trotzdem einmütig sein, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und Paulus nennt Gott hier in diesem kleinen Gebetseinschub, den er eigentlich macht. Er fängt hier eigentlich an zu beten. Er sagt, Gott ist ein Gott des Ausharrens. Und gerade auch bei diesem Thema Gemeinde brauchen wir diesen Gott des Ausharrens. Können wir uns wirklich freuen, dass Gott ein Gott mit Geduld ist. Dass er ein Gott ist, der wartet. Ich will nicht sagen, ein Gott, der Zeit hat, aber der treu ist und wartet, auf uns wartet. Und das hat jeder von uns einfach erlebt, da bin ich mir ganz sicher, dass Gott auf ihn gewartet hat, dass Gott Geduld hatte. Ich sehe das in meinem Leben, Gott hat so viel Geduld. Da ist noch so viel, was nicht ihm entspricht, was ich unbedingt ändern muss. Und trotzdem merke ich und weiß ich, er hat Geduld und er bleibt dran und er lässt mich nicht los. Er ist ein Gott des Ausharrens. Und wenn mein Gott so ist und ich das auch erfahren habe, diese Geduld, dann soll mein Bruder das auch bei mir erfahren. Dann soll auch ich geduldig sein mit meinem Bruder. Egal, was er vielleicht für eine Macke hat, wie verrückt er manchmal ist, wie nervig er manchmal ist. Er ist ein Gott des Ausharrens und so sollten wir auch sein. Und er ist ein Gott der Ermunterung. Also Paulus nennt hier in diesem Brief, in diesem Kapitel verschiedene Eigenschaften oder nennt Gott mit verschiedenen Namen. Gott des Ausharrens, Gott der Ermunterung. Gott ist jemand, der sagt, komm, du packst das. Gib nicht auf. Schmeiß nicht hin. Ich helfe dir, wir schaffen das. Ich gebe dir Kraft und ich bin bei dir. Und gib jetzt nicht auf. Gott ist ein Gott der Ermunterung. Und auch das brauchen wir in der Gemeinschaft miteinander. Wenn man denkt, oh, ich pack das nicht mehr mit dem oder oh, meine Geduld ist am Ende oder oh, ich will nicht mehr. Irgendwie ist es so, schwierig gerade alles. Es ist alles so mühsam. Es macht überhaupt keine Freude gerade. Dann brauchen wir Gottes Ermunterung echt so dringend in unserem Leben. Und es ist gut zu wissen, dass Gott so ist. Und auch wir können so sein, denke ich. Und wir können es gut gebrauchen, täglich. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Spurgeon hat dazu gesagt, Jesus hat uns nicht aufgenommen, weil wir perfekt sind oder weil er keine Fehler an uns sehen konnte oder weil er glaubte, irgendetwas aus unseren Händen empfangen zu können. Oh nein, aber liebevoll bückte er sich zu uns, unsere Fehler bedeckend und unser Bestes suchend, schließt er uns in sein Herz. Auf dieselbe Art und mit derselben Absicht lasst uns einander aufnehmen. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Also Paulus sagt hier in Vers 8, Jesus ist zuerst zu seinem Volk gekommen, zu den Juden, um das Evangelium zu bringen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, die geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Das ist aus Psalm 18 genommen. Und wieder sagt er, seid fröhlich ihr Nationen mit seinem Volk. Das steht in 5. Mose 32. Und wieder, lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Das ist Psalm 117,1. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Ich will Paulus einfach nochmal ganz klar machen. Eigentlich auch das Thema vom Anfang. Juden, Christen und Heidenchristen. Ihm ist es nochmal ganz wichtig auch zu zeigen, auch den jüdischen Geschwistern, die sich bekehrt haben, die in der Gemeinde sind, die vielleicht doch eher in der Tradition sind. Diesen Geschwistern auch nochmal zu zeigen, das war Gottes ewiger Plan, auch die Nationen mit einzubeziehen. Und Gott hat schon diesen Plan geschmiedet, die Nationen aufzunehmen. Paulus sagt ja jetzt, nehmt einander auf. Nehmt einander auf. So wie Gott es schon immer geplant hatte, auch alle Völker mit reinzunehmen in seine Gemeinde, in sein Leib. So, warum sollten wir, wie könnten wir andere ablehnen, die zu Jesus wollen? Das geht nicht, sagt Paulus, das ist Gottes ewiger Plan. Diese Gemeinde aus allen Nationen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier nennt Paulus Gott den Gott der Hoffnung. Und auch das ist so gut und so wichtig, dass wir wissen, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und Gott weckt Hoffnung in uns und wir brauchen diese Hoffnung, um nicht aufzugeben. Gerade hatte Sigi irgendwie vorhin erzählt von jemandem, den er kennt, der irgendwie relativ, ja, der Angst hat einfach, weil dieser ganze EU-Rettungsschirm, ne, dieser Stabilitätsrettungsschirm, 750 Milliarden Euro oder so, einfach diese Bürgschaft sozusagen, diese ganze Sache, dass einfach alles momentan so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht, oder vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich, macht manchen Menschen zum Beispiel ganz schön Angst. Verunsichert viele sehr. Ja, was passiert, wenn alles in die Brüche geht, ne? Was heißt das für mein Leben? Muss ich dann wieder Schweine züchten und Ackerbau betreiben und ist hier Chaos und alles? Ich meine, liegt nicht so fern, ne? Ich meine, man sieht Griechenland und so teilweise die Videos von den Demos da und all sowas. Es ist schon, da ist die Stimmung schon am Kochen und vielleicht das ein oder andere schwache Gemüt kriegt wirklich Angst, ne? Aber bei Gott ist immer Hoffnung, das ist das Schöne. Gott hat diesen Plan, so wie er schon immer geplant hat, die Völker mit reinzunehmen. So wissen wir auch aus der Offenbarung. Gott hat seinen Weg, Gott hat seinen Plan. Und wir haben ein Ziel in Gott. Gut. Ich muss weiterlesen. Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Und hier kommt Paulus eigentlich zum Abschluss von diesem praktischen Teil in seinem Brief und jetzt fängt er eigentlich an mit den mit so einer Art Abschluss des Briefes, seine weiteren Reisepläne und so weiter kommen jetzt. Aber dieser Satz schließt eigentlich nochmal sozusagen den Kreis. Und ermutigt hier nochmal ganz stark die Geschwister in Rom. Was sagt er hier? Er sagt, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Also Paulus stellt den Römern hier ein wahnsinniges Zeugnis aus. Und er hat sich gefreut, in die Gemeinde zu kommen. Das sagt er auch später. Er freut sich schon darauf, die Geschwister zu treffen. Er ist überzeugt, dass Jesus sie gesegnet hat. Das, was er vielleicht auch von ihnen gehört hat. Er hat gehört oder er weiß, die Geschwister sind voller Güte, erfüllt mit aller Erkenntnis. Und was sagt er zum Schluss? Und das finde ich interessant. Fähig, auch einander zu ermahnen. Finde ich irgendwie witzig, weil erst sagt er, ja, in eurer Gemeinde, Mann, da ist diese Güte. Ich habe davon schon Leute sprechen hören und das finde ich total, das ist toll. Danke, Jesus, dass er so in euch wirkt, in eurer Mitte. Und Erkenntnis ist da, wie wichtig, wie gut für euch. Ne? Und dann sagt er, ich weiß aber auch noch von einer Sache, dass ihr fähig seid, in eurer Gemeinde einander zu ermahnen. Was für eine Reife, finde ich. Güte ist da, die Erkenntnis ist da und sogar die Fähigkeit, und vielleicht ist das I-Tüpfelchen, wenn du eine reife Gemeinde hast, mit reifen Geschwistern, das Güte und Erkenntnis, aber als i-Tüpfelchen vielleicht sogar die Fähigkeit, einander zu ermahnen. Vielleicht, ja, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, das zeugt von einer wahnsinnigen Reife dieser Gemeinde und einem großes Wirken Gottes in der Mitte dieser Gemeinde. Denn was haben wir alle? Unseren Stolz. Unser Stolz ist nicht klein. Unser Stolz verleitet uns zu allem möglichen Schwachsinn. Im Paradies, ne, der Stolz, der auf die Schlange reinfällt. Ja, unser Stolz. Wir wollen so sein wie Gott. Ja. Unser Stolz bringt uns wieder echt immer wieder in die Bredouille. Und gerade die Ermahnung frisst an unserem Stolz. Frisst nicht, sondern ja, es rüttelt an unserem Stolz. Und diese Fähigkeit in der Gemeinde zu haben, einander zu ermahnen, ist wahnsinnig wichtig. Und ich hatte letztes Mal abgeschlossen mit so einem Artikel über Schulfähigkeit. Und Peter hat ja auch gesagt, die Gemeinde ist eine Schule. Ja? Wir sind Schüler, wir lernen miteinander, wie in der Schule. Wir lernen wahnsinnig viel durch das Leben mit Jesus, durch sein Wort, aber auch einfach durch das Leben miteinander lernen wir so viel. Aber um in die Schule zu gehen, muss man schulfähig sein. Das heißt, man muss das Kindergarten, all die Entwicklungsaufgaben, die man im Kindergarten so hat als Kind, muss man erfolgreich sozusagen bewältigt haben, um in die Schule gehen zu dürfen. Denn die Schule ist sehr anstrengend. Die Schule ist für Kinder sehr anstrengend. Man muss still sitzen können. Man muss ertragen können, dass der Lehrer sagt, mach mal das und das. Und dann muss man das machen. Man muss leise sein. Man darf nicht einfach so dazwischen reden. Wenn es einem gerade in den Fingern juckt, mal aufzustehen und durch die Klasse zu rennen und Hurra, Hurra zu schreien, darf man es nicht machen. Da muss man einfach sitzen bleiben. Man muss dieses Bedürfnis unterdrücken können. Und auch wenn der andere sich meldet und du meldest dich auch und der Lehrer nimmt den anderen dran und der andere sagt genau das, was du gerade sagen wolltest. Damit muss man erstmal umgehen können, mit diesem Frust, ja, mit diesem Frusterlebnis. Also Schule ist für Kinder sehr, sehr anstrengend. Und auch die Schule Gottes oder die Schule der Gemeinde ist für uns als Geschwister anstrengend und erfordert eine gewisse geistliche Reife von uns allen letztendlich. Sonst können wir nicht an der Schule teilnehmen. Sonst sind wir noch Kindergartenkinder, geistlich. Und was auch zu dieser Schulfähigkeit gehört, ist, ermahnt werden zu können. Ein Kind muss fähig sein oder in der Lage sein, eine Ermahnung vom Lehrer zu bekommen, ohne gleich heulend aus der Klasse zu rennen und alles hinzuschmeißen und nach Hause zu laufen und ich will da nicht mehr hin in die Schule. Ja, das Kind muss sitzen bleiben können, zuhören können, am besten ohne anfangen zu heulen, wenn du als Lehrer sagst, das finde ich jetzt nicht so gut. Muss das verstehen können und ja, muss damit letztendlich das produktiv einbauen können sozusagen. Und das müssen wir auch. Wir müssen mit Ermahnung umgehen können. Ein Beispiel, ich bin auch gleich fertig. Also, dieses hier ist ein Kletterseil und das Ganze bedient man so. Also, wenn jemand klettert an der Felswand, dann muss der eine ihn sichern, okay? Das ist besser, weil sonst könnte man wirklich böse hinfallen. Und der eine, der sichert, der steht hier unten, ja? Und ja, ich durfte das schon manchmal machen. Und der sichert, der hat hier so ein Gerät in der Hand, okay? Und dieses Gerät, oder er hat was anderes, da gibt es verschiedene Sachen. Wenn da ein Zug aufs Seil kommt, das heißt, wenn der andere von oben runterfällt, oben ist das Seil nochmal durch eine Öse gefädelt. Das heißt, das Seil geht hoch durch die Öse und wieder runter zu dem, der gerade klettert. Okay? Wenn der klettert, abrutscht, kommt hier ein schneller Zug aufs Seil und das Gerät blockiert, sodass das Seil nicht mehr durchlaufen kann. Okay? Könnt ihr das sehen? So ungefähr. Das heißt, der andere bleibt hängen und fällt nicht runter und ist tot. Das ist schon mal gut. Nun hat das Seil natürlich oder das Sicherungsgerät auch so seine Tücken. Ja? Oder das Sichern an sich ist nicht so leicht, beziehungsweise erfordert viel Aufmerksamkeit und Konzentration. Und wir alle sind ja manchmal ein bisschen konzentrationsgestört oder, naja, konzentrieren ist anstrengend, ne? Und manchmal hört man auf, sich zu konzentrieren. Dann kommt es zum Beispiel vor, dass das manchmal so aussieht. Da steht einer und das Seil hängt so schlaff runter und der andere klettert. Das darf nicht sein, weil wenn der klettert, jetzt abstürzt, ist das hier sein Spiel, was er hat. Das heißt, diese Meter, die hier runter, schlaff runterhängen, fällt er dann wirklich runter am Felsen. Das ist ziemlich böse, das tut ziemlich weh. Kann man sich auch böse verletzen. Also, das sieht man zum Beispiel manchmal. Wenn und viele Unfälle passieren, weil die Kletterer unter sich nicht trauen, sich zu ermahnen. Okay? Die trauen sich nicht, wenn du so hingehst zu einem, der vielleicht auch am besten noch so sitzt, weißt du? Und gerade so guckt. Alles klar da oben? Okay. Ja, unterhält sich vielleicht mit noch jemandem, ne? Und du denkst, Wahnsinn, ne? Viele Unfälle passieren genau deswegen. Dann stürzt der andere ins Seil und verletzt sich richtig arg böse. Aber weil die anderen Kletterer, weil da sind meistens immer auch noch andere, trauen sich nicht dem Typen, der diese wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe hat, zu sagen, ey, mach mal das Seil straff, das kann total übel werden. Aber wieso soll ich das Seil straff machen, ha? Ich weiß, wie man sich hat, ich kletter seit 20 Jahren. Und das passiert jedem Mal, das sind auch Profis, wisst ihr? Gut, das ist eine Sache, die passieren kann. Und die meisten trauen sich nicht mal zu sagen, hey, du, dein Seil, dein Kollege da oben, ne? Der kann sterben. Kannst du das mal anziehen? Nee, man hat Angst, einen Anschiss zu kriegen. Was noch passieren kann, der andere oben sagt, hey Stefan, ich brauche mal ein bisschen Seil. Ja, du hast ihn ja voll straff hier an der Leine, ne? Damit er möglichst nicht weit runterfällt. Okay, sagst du, du brauchst mehr Seil. Machen viele den Fehler und machen zum Beispiel so. Geben ihm das Ding so. Das heißt, wenn er runterstürzt, blockiert das Teil nicht mehr. Das ist richtig böse. Also, es gibt verschiedene Fehler und die treten immer wieder auf und es sterben immer wieder Leute oder sind schwer verletzt und müssen dann mit dem Hubschrauber in die MHH geflogen werden. Einfach nur, weil sich niemand traut, mal zu sagen, hey Kollege, Achtung, keiner traut sich zu ermahnen. Ja? Und das ist lebensgefährlich in dieser Situation. Und vielleicht können wir das so ein bisschen für uns auch sehen. Ermahnung ist also ein Stück weit Sicherheit für uns als Gemeinde. Wenn wir, so wie die Römer, die Fähigkeit haben, einander zu ermahnen und nicht gleich alles irgendwie kaputt geht oder so, ne? Wenn man jemanden mal ermahnt, wenn wir dann nicht gleich der andere aus der Klasse rennt und heult oder so, sondern einfach diese Fähigkeit in Liebe zu sagen, hey du, zieh das Seil mal straff, du, dein Bruder da, ne? Den hast du doch gesagt, lass ihn nicht hängen, dein Bruder, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Angst zu ermahnen, sollten wir nicht haben. Wir sollten einander ermahnen, in Liebe. Und ich kenne das selber, ich mache es nicht gerne. Das als Beispiel. Und lass uns noch in Sprüche lesen. Auch zum ermahnt werden. Ich habe mir mal vorgenommen, ich will gerne ermahnt werden. Immer wenn mich jemand ermahnt, habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, dann lasse ich mich ermahnen. Das ist natürlich nur ein guter Vorsatz. Natürlich bin ich manchmal auch irgendwie getroffen innerlich und in meinem Stolz verletzt. Aber dann muss ich mir eigentlich sagen, das wolltest du nicht. Sprüche 12. Wenn ich Sprüche dann auch mal finden würde. Sprüche 12, Vers 5, zum Beispiel. Das ist so toll. In den Sprüchen finden wir ganz viel über Ermahnung, über Weisheit, über kluge Menschen und auch über dumme Menschen. Sprüche 12, Vers 5. Die Gedanken der Gerechten sind recht. Oh, ich glaube, ich bin völlig falsch. Eins. Ja. Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Ah, das finde ich, ja, das ist gut. Leute, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Du bist dumm. Wenn du das nicht aushalten kannst, dass mal dein Bruder, deine Schwester kommt und sagt, ey, mir ist da was aufgefallen, ich will dich jetzt nicht verletzen, aber denk mal drüber nach, vielleicht, weiß ich nicht. Da diese Sache, keine Ahnung, ist mir nur aufgefallen, vielleicht denkst du mal drüber nach, so, ob das so ob das gut ist. Wir sind dumm, wenn wir es nicht machen. Wir sollten es lieben. Ja, wir sollten es lieben, sagt er hier. Wer die Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Okay, lass uns weiter zu Sprüche 15, Vers 5. Ich bin auch wirklich gleich fertig. 15, Vers 5. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber die Zurechtweisung beachtet, ist klug. Und ich gebe es zu, ich will klug sein. Peter hat zweimal gesagt, es ist total unwichtig, klug zu sein, und wir sollten nicht danach streben, klug zu sein. Aber ich finde, so eine gewisse Klugheit, wie Jesus sie auch gemeint hat, seid klug wie die Schlangen, das ist auch nicht schlecht. Und viel zu oft, also ganz oft fühle ich mich einfach so dumm und weiß nicht, was zu tun ist. Und in vielen Situationen ist auch unsere Klugheit gefragt, Weisheit einfach gefragt, im Umgang miteinander, in Fragen, in ganz praktischen Fragen. Und wir können nicht lernen, wenn wir Ermahnung nicht vertragen. Dann können wir nicht lernen. Dann ist Lernen unmöglich. Okay, und lass uns noch zu 16,22 gehen. Und das passt sehr gut zum Klettern und zum Sichern. Denn, ja, letztendlich kann wirklich Leben bewahrt werden, auch durch Ermahnung. Oder Verletzung kann vorgebeugt werden, dadurch, dass man seinen Bruder aufmerksam macht auf etwas. Also, Vers 22 von 16. Eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung des Narren ist ihre Narrheit. Also eine Quelle des Lebens kann Ermahnung sein. Es kann Leben retten. Es kann vor Verletzung vorbeugen. Es kann uns wirklich gut tun. Und zurück zu Römer. Und ich mache einfach Schluss. Ich lese nochmal den Satz. Ich bin aber, meine Brüder, euch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch, einander zu ermahnen. Lass uns beten. Jesus Christus, du beschenkst uns so reich. Du bist so, ja, so ein Reichtum für unser Leben, Herr. Dass du uns liebst, Herr. Dass du uns frei gemacht hast von Sünde. Dass du mit uns bist. Dass dein Heiliger Geist in uns lebt und uns führt und leitet und tröstet, Herr. Das ist so viel Reichtum in unserem Leben, Herr. So viel, was du uns gegeben hast, Jesus. Und wir können uns so freuen in dir und dir so sehr danken, Herr. Und trotzdem sind da auch Dinge, wo wir ein Stück weit zurückstecken müssen, wo wir uns selbst sterben sollen, Herr. Wo du gesagt hast, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und das ist oft einfach Rücksicht zu nehmen, Jesus. Das ist oft einfach meinen Bedürfnissen nicht nachzugeben, wenn es ja meinem Bruder nicht gut tut, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns da einfach leitest und führst, Herr, dass wir rücksichtsvoll werden, dass wir miteinander in Frieden leben können, so wie Paulus hier schreibt. Jesus, dass diese Gemeinde ein Ort des Friedens einfach ist, Herr. Ein Ort, wo wir auferbaut werden, Jesus, und wo wir einander gut tun. Und dazu gehört auch, Jesus, dass wir einander ja ermahnen und aufmerksam machen in Liebe, Jesus. Und gerade das fällt uns so schwer, auch beides einfach, Ermahnung anzunehmen und auch unseren Bruder anzusprechen auf irgendwas, was uns irgendwie im Magen liegt. Jesus, du siehst, wie unfähig wir da noch sind, und ich bitte dich einfach, dass du uns als Person reif machst, Herr, dass du uns reifen lässt, dass wir klug werden und weise werden in dir, Jesus. Und ja, dass wir einfach auch lernen, einander zu ermahnen, dass wir als Gemeinde reif werden, dass wir als Gemeinde schulreif werden, Jesus, und das aushalten, Herr, dass wir Ermahnung aushalten, aber auch reich sind an Güte und an Erkenntnis. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du uns segnest, Herr. Amen.